DIY Survival Überleben mit Liv wird dir präsentiert von Works PowerShare. Works, DIY Akkutools, die dich stark machen.
Hey, hier da draußen. Ich glaube, ich sag's besser direkt vorweg. Heute ist alles ein bisschen anders als sonst. Also ich bin verwirrt, ziemlich durch den Wind. Und deshalb seid mir nicht böse, wenn heute alles ein bisschen chaotischer wird. Und damit meine ich noch chaotischer als sonst. Ihr denkt wahrscheinlich, ist es wegen Polly, der Fängerin mit dem Oberwasser, also mit dem Kaffee, ne, die auf meiner Flussinsel angeschwemmt worden ist. Aber das ist es tatsächlich nicht. Trotzdem, also am besten fange ich genau da an, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und damit das hier wenigstens so ein bisschen Struktur bekommt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Do-It-Yourself Survival, also DIY Survival, Überleben mit Liv, eurer apokalyptischen Lieblingsradioshow. By the way, der einzigen, die es noch gibt. Ja, also ich hoffe, ihr seid ungebissen durch die letzte Zeit gekommen und eure Vorratskammer ist gut gefüllt. Das wird nämlich auch unser Thema heute werden. Nahrung und wie man sie beschafft und anbaut. Dazu aber gleich. Erstmal zu Polly. Also am Ende der letzten Ausgabe habe ich ja gesagt, ich kümmere mich um sie. Und ihr habt bestimmt gedacht, hä? Hat die uns nicht gerade 20 Minuten erklärt, wie wir unsere Häuser und Wohnungen fingersicher machen? Und jetzt will die da raus zu Polly, obwohl es nicht regnet? Ja, klingt bescheuert. Und das war auch nicht ganz ungefährlich. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich hatte ja einen Plan. Wir erinnern uns mal kurz. Polly hat versucht, durchs Küchenfenster reinzukommen. Ich habe ihr einen Eimer Wasser über den Kopf gegossen. Sie hat ein bisschen Fleisch von ihren Fingern verloren, weil sie versucht hat, geschlossene Fensterläden aufzureißen. Und danach hat sie ewig lang vergeblich probiert, die Fassade der Villa hochzuklettern. Wie gesagt, Finger sind nicht besonders clever. Und ich habe euch ja auch von meinem Balkon erzählt, der geht ja zur anderen Seite raus, und von dem Tau, das ich am Geländer festknoten wollte. Ja, und was soll ich sagen, also genau das habe ich gemacht. Ich schnappe mir also meinen Fluchtrucksack, setze ihn auf, lasse mich am Tau runter, und die Flussinsel ist ja nicht besonders groß und der Bootssteg liegt praktischerweise auf der Balkonseite. Ich muss also nicht mal an Polly vorbei. Ich hätte einfach abhauen können, ohne dass sie es bemerkt. Es ist aber nur so. Das war ja nicht mein Plan. Also, stattdessen schleiche ich mich Richtung Wäldchen, das zwischen Steg und Villa liegt. Und dann rufe ich sie erstmal. Polly! Ich rufe so laut ich kann und ziehe die Brechstange aus einer Schlaufe am Fluchtrucksack und hau damit gegen den ersten Baum, den ich finden kann. Und Fänger Polly ist zwar dumm, aber nicht so dumm, dass sie mich nicht bemerken würde. Also kommt sie auf mich zu, so schnell sie kann. Ich warte noch ein bisschen und noch ein bisschen, nur noch ein paar Sekunden. Und dann laufe ich los. Ich sprinte nicht, ich laufe nur so schnell, dass sie mir auch garantiert folgen kann. Renn über den Waldweg Richtung Bootssteg. Ich kenne ja nach den paar Wochen, die ich hier bin, jeden Strauch, jeden Baum, jede Wurzel. Ich weiß genau, wann ich ausweichen muss, wann ich die Füße ein bisschen höher heben muss, damit ich nicht ins Stolpern gerate. Und ich weiche nochmal ganz kurz vom Weg ab, schlage einen Bogen um zwei Bäume rum und dann bleibe ich stehen. Nicht weit vom Steg, die Brechstange fest in der Hand und warte auf Polly. Sie kommt keuchend, zähnefletschend, gierig. Die Tollwut in ihr sucht den nächsten Wirt. Und der soll ich sein. Nur noch 10 Meter. Noch 8. Wenn ich entkommen will, muss ich jetzt losrennen. Aber ich will nicht. Ich will, dass Polly zu mir kommt. Noch 3 Schritte. Noch 2. Ich sehe in die milchigen Augen. Und dann ist da so ein Geräusch. Und ihr Kopf ist plötzlich umgekehrt. Die Augen sind unten und der Mund ist oben. Sie keucht und ihr von Tollwut zerfressenes Fängerhirn begreift nicht, warum ich so nah bin und sie trotzdem nicht an mich rankommt. Sie versucht, ihre gierigen Hände auszustrecken. Ich sehe die beiden Finger, deren Haut und Fleisch im Fensterladen geblieben sind, wie die so zucken. Aber Polly erreicht mich nicht. Wisst ihr noch, was ich meinem vermissten Freund Tom in meiner ersten Sendung geraten habe? Dass er am Bootssteg bleiben soll, wenn er auf die Insel kommt und laut rufen soll, bis ich ihn abhole? Weil ich Fallen gebaut habe gegen Leute, die mit schlechten Absichten kommen. Und die Absicht, mich zu beißen, gehört definitiv dazu. Ja, und in einer dieser Fallen zappelt jetzt Polly in einem Netz, etwa 2 Meter über der Erde. Ja, puh, also ich werde ein andermal nochmal ausgiebig über diese verschiedenen Fallen reden, wie ihr sie baut und was ihr macht, wenn ein Fänger reintappt. Aber diesmal ist nur wichtig, ich habe Polly erwischt. Aber das reicht mir natürlich nicht, sie muss ja auch runter von der Insel, also mache ich das Seil ab, an dem das Netz befestigt ist, an dem die so rumzappelt, mache das Netz los, lasse sie langsam auf den Boden runter. Ich halte das ganz straff, damit sie sich nicht befreien kann. Und dann brauche ich all meine Kraft. Ich ziehe am Seil und schleife Polly so zentimeterweise Richtung Steg. Alter, das war so anstrengend. Sie wehrt sich natürlich, zappelt, versucht mit ihren Fingern durchs Netz zu greifen und sich festzuhalten, was das Ganze einfach noch schwieriger macht. Aber es hält mich nicht auf. Ich zerre diese röchelnde Polly über den Holzsteg zum Boot und mache das Seil mit einem Rundturn mit 2 halben Schlägen an der Reling fest. Ach so, ja, Seemannsknotenkunde machen wir irgendwann auch noch, keine Sorge. Ich lasse das Boot an und gebe Gas. Der Schub spannt das Seil, zieht das Netz mit Polly über den Rest des Stegs und dann klatscht sie ins Wasser. Ich sehe, wie sie zappelt, während sie hinterm Boot hergezogen wird. Ich fahre flussabwärts, bis ich um die Insel rum bin, stelle das Boot quer in den Strom und sehe, wie das Netz an mir vorbeitreibt. Darin dieses zappelnde Etwas, das irgendwann mal Polly war. Ein lieber Mensch mit einem süßen Kaffee und einem beschissenen Freund. Boah, ich weiß, es ist verrückt, ne? Aber ich wink ihr zu. So wie sie früher zu mir. Zum Abschied. So, als wüsste sie, dass wir ein kleines bisschen Vergangenheit teilen. Dann löse ich das Seil. Es rutscht von der Reling und Polly, gefangen im Netz, treibt davon. Ich wende das Boot, fahre zurück zum Steg und springe ein wenig zu übermütig auf das Holz. Eins der morschen Bretter bricht und ich stecke mit dem Unterschenkel zwischen 2 anderen. Den Fuß im Wasser, zum Glück unverletzt. Aber ich muss den Steg ausbessern, dringend. Und die Falle erneuern. Und noch ein paar Netze zusätzlich auftreiben. Die spanne ich dann an der Südspitze der Insel, falls nochmal ein Fänger angetrieben wird. Dann verfängt er sich darin und ja, es gibt keine bösen Überraschungen mehr. Jo, jetzt wisst ihr, wer Polly ist und wie ich sie losgeworden bin. Und ja, was ihr noch nicht wisst, warum ich so durch den Wind bin, das hat was mit Essen zu tun. Niedriger Blutzuckerspiegel ist es nicht, so viel kann ich euch verraten, aber eins nach dem anderen. Also, das hier ist ja immer noch eine Service-Sendung und das Hauptthema dieser Ausgabe ist Nahrung. Mein analoges Wikipedia hier sagt, eine Frau braucht grob gerechnet so zwischen 1600 und 2000 Kilokalorien am Tag. Ein Mann zwischen 2000 und 2500. Je nach Alter und Größe, wenn ihr körperlich arbeitet, zum Beispiel, keine Ahnung, euer Haus sicher macht oder einen Fänger in einem Netz durch den Wald schleift, dann sind es natürlich mehr Kalorien. Früher war der Weg zum Supermarkt easy. Der Pizzaservice war in einer Dreiviertelstunde an eurer Haustür und zur Not seid ihr halt zur Tanke und habt euch irgendwas Junkiges geholt. Man hat sich eher Gedanken gemacht, wie man weniger isst. Ne? Also es gab Detox-Diät, Low-Carb, Intervallfasten, frisst die Hälfte und was weiß ich noch alles. Ja, und heute geht's darum, wie ihr ungebissen an Nahrung für mehrere Tage oder Wochen kommt. Also eine Dose Ravioli zum Beispiel hat ungefähr 90 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das heißt, um auf meine 1800 Kilokalorien zu kommen, muss ich ungefähr 2 Kilo Dosen Ravioli am Tag essen. Das sind 2,5 große Dosen. Die muss ich besorgen und hierher schaffen. Die andere Möglichkeit, an Essen zu kommen, ihr baut selber an. Schauen wir uns da mal die Vor- und Nachteile von beidem an. Bereit? Stift und Papier gezückt? Okay, los geht's. Stichworte reichen. Also, Dann kommen hier die Top 3 Vorteile, euch Essen woanders zu beschaffen. Erstens, Verfügbarkeit. Wenn die Fängerepidemie bei euch genauso abgelaufen ist wie hier, nämlich rasend schnell, dann gibt es in den Supermarktregalen und in den Lagerräumen jede Menge Nahrungsmittel. Ihr müsst nichts anpflanzen und nichts ernten. Ihr braucht einfach nur zuzugreifen. Zweitens, Vielfalt. Ihr habt jede Menge Auswahl. Ihr müsst also nicht nur Dosenravioli essen. Drittens, ihr könnt eure Zeit in andere Dinge als den Anbau von Nahrung stecken. Zum Beispiel könnt ihr euren Unterschlupf schneller fängersicher machen. Wie ihr wisst, das braucht ja auch Zeit. Und das war's auch schon. Kommen wir zu den Top 3 Nachteilen. Erstens, ihr seid darauf angewiesen, immer wieder Vorräte zu finden. Also jetzt mag das noch einfach sein, aber es wird halt nichts mehr nachproduziert, ne? Seid ihr sicher, dass ihr in einem oder 3 oder 5 Jahren immer noch Lebensmittel in Supermärkten findet? I don't know. Zweitens, begrenzte Haltbarkeit. Also alle Frischware oder Kühlware ist ja längst verschimmelt und alles andere hat unterschiedliche Haltbarkeiten. Bis auf Zucker, Salz und Schnaps ist halt irgendwann alles verdorben. Drittens, jeder Weg zum Supermarkt ist immer ein Risiko. Also ihr müsst bei Regen hin und zurück und drinnen, also im Supermarkt, warten wahrscheinlich Fänger auf euch. Also wenn ihr nicht sowieso gerade auf dem Bauernhof lebt, kommt ihr trotz der Nachteile eigentlich nicht drum rum, euch Essen von woanders her zu besorgen. Und zwar möglichst viel auf einmal. Also je seltener ihr zum Supermarkt fahrt, desto weniger Chancen haben die Fänger euch zu kriegen. Besorgt euch ein großes Auto, am besten einen Transporter und überlegt euch vorher ganz genau, was ihr mitnehmen wollt. Apropos, hier sind die Dinge, die auf jeden Fall auf eure apokalyptische Einkaufsliste gehören. Konservendosen. Die sind in der Regel mindestens 18 Monate haltbar. Manche Konserven kann man aber auch noch Jahre später essen, also vorausgesetzt, die Dosen sind heil. Wenn die verrostet sind, stark verbeult, undicht, keine Ahnung, schmeißt sie lieber weg. Weil da drin können sich auch gefährliche Giftstoffe bilden, das wollen wir nicht. Und generell solltet ihr euch die Konserven, die übers Mindesthaltbarkeitsdatum raus sind, wirklich immer gut ansehen. Also wenn ihr Schimmel findet, weg damit. Riechen sie vergoren oder metallisch, weg. Schmecken sie faulig, ja, merkst du selbst, weg. Ansonsten sind Dosen aber super, weil ihr sie stapeln könnt. Das hilft nämlich beim Transport und auch dann später bei der Lagerung. Auch super getrocknete Lebensmittel, also Erbsen, Bohnen, Sojabohnen, Kichererbsen, das sind richtige Proteinbomben. Wir brauchen Proteine, Proteine sind gut, aber auch getrocknetes Obst und getrocknete Beeren, die halten lange und sind auch eine gute Abwechslung auf eurem Speiseplan. Dann haben wir getrocknete Nudeln, die sind, wenn ihr sie richtig lagert, locker 2 Jahre haltbar. Und Pasta ist ein 1A-Sattmacher, allerdings müsst ihr sie kochen. Also außer ihr habt Lust, sie zu knabbern, wie so ein Snack, oder sie einzeln in eurer Backentasche aufweichen zu lassen. Ja, ist Geschmackssache, ne? Ich mag das nicht so gerne. Ja, dann haben wir ein echtes Haltbarkeitswunder. Das ist nämlich Reis. Ausnahme ist dieser braune Naturreis. Der hat einen ziemlich hohen Fettgehalt und der kann dann schlecht werden. Aber der Rest, also dieser normale Reis, dieser weiße, wenn ihr keine Fehler bei der Lagerung macht, dann wird der überhaupt nicht schlecht. Aber genau wie bei den Nudeln müsst ihr halt einen Weg finden, den zu kochen. Ja, was auch noch ewig hält und in eurer Speisekammer sollte, sind Zucker, Salz, Honig, Maisstärke, Weißweinessig und hochprozentiger Schnaps. Den braucht ihr nicht nur, um euer Überleben zu feiern, sondern auch zum Beispiel, um Wunden zu desinfizieren. Ja, und dann sind noch da hier die Energieriegel. Super Dinger. Die haben 350 Kilokalorien pro 100 Gramm und, haltet euch fest, bis zu 20 Jahre haltbar. Ey, das wusste ich auch nicht vorher. Ja, außerdem sind die perfekt zum Mitnehmen. Also, wenn ihr welche findet, nehmt so viele davon mit, wie ihr könnt. Außerdem müsst ihr auf euren Vitamin- und Mineralstoffhaushalt achten. Stichwort Nahrungsergänzungsmittel. Beschafft euch Vitamin- und Mineraltabletten. Die gibt's auch in Brauseform. Meistens sind die auch 1 bis 2 Jahre haltbar und wirken selbst ein paar Monate nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum immer noch. Genau. Ja, das wär's soweit. Also bewahrt die Nahrungsmittel, die ihr besorgt, möglichst kühl, trocken und geschützt vor Sonnenlicht auf. Verunreinigt sie nicht mit anderen Lebensmitteln, also bitte keine Brotkrümel ins Honigglas, das habe ich eh schon immer gehasst. Und denkt auch an die Schädlinge, also zum Beispiel Mäuse. Ihr braucht nicht unbedingt Mausefallen oder eine Katze oder so, um sie loszuwerden. Es reicht auch, wenn ihr zum Beispiel, Lifehack, einen Beutel mit Katzenstreu füllt und verteilt. Oder alternativ wirkt auch sehr gut Pfefferminzöl und Essig, weil Mäuse hassen den Geruch davon. Genau. Lebensmittelmotten. Ja, also gegen Lebensmittelmotten helfen zum Beispiel Insektengitter an den Fenstern und Lorbeerblätter. Wusste ich auch nicht. Die könnt ihr einfach zwischen eure Vorräte legen. Das mögen die Motten nämlich gar nicht. Was haben wir noch? Bewahrt eure Vorräte, wenn möglich, generell luftdicht in Gläsern mit Schraubverschluss auf. Da kommen nämlich Mäuse und Motten gar nicht dran. Aber ja, seien wir ehrlich, irgendwann sind die Supermärkte und Lager leer und dann müsst ihr selber Nahrung anbauen, ne? Also wartet am besten nicht zu lang damit. Und hier sind nämlich die Top 3 Vorteile der Selbstversorgung. Erstens, eure selbst angebauten Nahrungsmittel sind frisch und gesund, also ihr müsst bestenfalls auch gar keine extra Vitamine einwerfen. Zweitens, ihr seid unabhängig von dem, was ihr draußen findet und geht weniger Risiken ein, also euch beim Einkaufsbummel von Fängern erwischen zu lassen. Drittens, eure Nahrung selbst anzubauen, gibt euch auch einen psychologischen Push, also ihr habt eine wichtige Aufgabe. Ihr schafft euch tägliche Routinen, also auch irgendwie ein Gefühl von Normalität. Und euch selbst versorgen zu können, das gibt Hoffnung. Und die können wir wirklich alle ziemlich gut gebrauchen gerade, oder? Ja, außerdem ist das auch Workout. Also ihr haltet euch auch körperlich fit. Ja, natürlich. Wie immer gibt es neben den Vorteilen auch Nachteile. Wie konnte ich das vergessen? Hier kommen die Top 3 Nachteile. Erstens, um Lebensmittel selbst anzubauen, braucht ihr natürlich ausreichend Platz für die Beete. Dann braucht ihr Geduld und Ressourcen. Also Saatgut, Wasser, Dünger, Werkzeuge. Außerdem müsst ihr euch gut vorbereiten und einen langen Atem haben. Ihr müsst den Boden bereiten, aussäen, die Pflanzen pflegen, ernten und die Ernte verarbeiten. Das kostet eine Menge Zeit und eine Menge Aufwand. Gut, aber Zeit, das haben wir ja, steht uns ja zur Verfügung. Zweitens, ihr seid abhängig vom Wetter. Also ungünstige Wetterbedingungen wie Dürre, Starkregen, Frost können euch halt eure Ernte kosten. Ne? Und dann fehlen euch die Nahrungsmittel, die ihr dringend braucht. Drittens, was war das noch? Ihr müsst wissen, wie es geht. Ihr braucht Fachkenntnisse über Pflanzenbau, Bodenbeschaffenheit, Bewässerungstechniken und Schädlingsbekämpfung. Und nur wenn ihr das alles drauf habt, wird das was mit der erfolgreichen Selbstversorgung. Aber die gute Nachricht ist, das Wissen dafür bekommt ihr hier bei mir. Die vielleicht nicht ganz so gute Nachricht, das kriegen wir heute nicht mehr alles so abgefrühstückt, glaube ich. Das ist einfach viel zu viel Input. Dafür braucht es nochmal eine eigene Ausgabe von DIY Survival. Aber ihr müsst den Stift jetzt nicht weglegen, denn ich bringe euch wenigstens heute noch eine andere Sache bei. Nämlich, wie ihr mit einfachen Mitteln ein Hochbeet baut. Hochbeet, denkt ihr euch. Brauche ich das wirklich? Also ich würde sagen, ja, definitiv ja. Und hier sind 5 gute Gründe dafür. Erstens, Hochbeete könnt ihr überall aufstellen. Auf eurem Balkon, auf dem Garagendach, auf dem Flachdach eures Wohnsilos. Ihr braucht keinen eigenen Garten und ihr könnt euch trotzdem selbst versorgen. Das ist doch super. Zweitens, selbst wenn ihr einen eigenen Garten habt, macht euch ein Hochbeet unabhängig von der Bodenqualität. Also ihr füllt nährstoffreiche Blumenerde ins Beet und sorgt für optimales Pflanzenwachstum. Drittens, ihr müsst euch nicht so viel bücken wie beim normalen Beet. Also das erleichtert die Arbeit und schont euren Rücken. Viertens, Ihr habt eine längere Erntezeit. Also im Inneren des Hochbeets gibt es einen ständigen Verrottungsprozess. Das wiederum erzeugt Wärme und fördert das Wachstum. Das heißt, euer Beet ist also nicht nur auf die Wärme der Sonne angewiesen. Die Saison beginnt dadurch früher und dauert länger. Und fünftens, ihr habt einen besseren Schutz vor Schnecken, Wühlmäusen und Maulwürfen. Also ihr macht einfach ein bisschen Kaninchendraht am Boden vom Beet fest und schon kommen Maus und Maulwurf gar nicht durch. Und die Schnecken haltet ihr mit so Kupferbändern fern. Die könnt ihr einfach am Hochbeet befestigen. Ganz schön viele Vorteile, was? Ja, und das Beste? So ein Hochbeet ist nicht schwer zu bauen. Schreibt euer Stift noch? Das trifft sich gut. Hier ist die Bauanleitung. Also, ich als Schreinerin empfehle euch ein stabiles Vollholzhochbeet. Dafür braucht ihr 4 Kanthölzer, am besten 90x90 mm, aus Douglasienholz. Douglasie hält lange und kann nachgeölt werden. Aus den 4 Kanthölzern sägt ihr mit einem Fuchsschwanz die 4 Eckpfosten zurecht. Und, ihr braucht Bretter oder Holzbohlen für die Seiten, auch aus Douglasie. Und wenn ihr selbst Strom erzeugen könnt, macht ihr die Bretter mit Schrauben an den Eckpfosten fest. Andernfalls tun es auch starke Nägel. Denkt dran, dass an jedem Pfosten von 2 Seiten aus Bretter befestigt werden. Ihr müsst also aufpassen, dass sich eure Schrauben oder Nägel nicht kreuzen. Wenn ihr die unterste Brettreihe an den Eckpfosten angebracht habt, habt ihr ein stabiles Viereck. Dann nehmt ihr Kaninchendraht, schneidet ihn passend zur Größe des Vierecks zurecht und tackert ihn mit einem Handtacker unten an den Seitenbrettern fest. Danach bringt ihr die restlichen Bretter rundum an. Und fertig ist der Holzkorpus mit Kaninchendrahtboden gegen Mäuse. Jetzt legt ihr die Seiten von innen mit Teichfolie aus. Die schützt das Holz vor der Feuchtigkeit und sorgt auch dafür, dass es nicht so schnell vermodert. Was fehlt noch? Ach ja, klar. Die Füllung. Und die besteht aus 5 Schichten. Als unterstes Fünftel nehmt ihr kleine Äste und Zweige. So kann das überschüssige Wasser absickern. Zweite Schicht besteht aus Grünabfällen, also zum Beispiel geschnittenem Gras oder so ähnlich. Und dritte Schicht ist dann Laub. Vierte grober Kompost. Und die letzte ist dann Muttererde. Okay, cool. Alles klar. Jetzt kennt ihr die Vor- und Nachteile davon, Nahrung zu besorgen und sich selbst zu versorgen. Ihr wisst, was auf euren Einkaufszettel gehört und wie ihr unkomplizierten Hochbeet baut und mit dem ihr die Erntesaison verlängern und die Ernteerträge ganz natürlich steigern könnt. Was ihr aber noch nicht wisst, ist, warum ich heute ziemlich durch den Wind bin. Ich habe ja schon gesagt, das hat was mit Nahrung zu tun und nein, mir hat es nicht die Petersilie im Beet verhagelt. Gepflanzt habe ich zwar schon, aber bis alles gewachsen ist, muss ich genau wie ihr den riskanten Weg zum Supermarkt machen. Und da sind wir auch schon beim Kern der Sache. Heute war es nämlich soweit. Meine Vorräte sind knapp geworden und eine schöne dunkelgraue Regenfront kam auf die Stadt zu. Also bin ich bei den ersten Tropfen ins Boot und rüber zum Stadthafen. Die Fänger unterm Vordach vom Souvenirshop kennt ihr ja schon. Ich check, ob sich wieder einer unter meinem Transporter versteckt hat. Alles clean, also weiter. Aus dem Kiosk hatte ich schon alles Brauchbare rausgeholt. Und aus einem kleineren Gemüseladen 2 Straßen weiter auch. Heißt, zum ersten Mal seit Apokalypse wieder in Richtung Supermarkt. Und zwar in den, der erstens möglichst nah dran ist und zweitens mit dem Auto erreichbar. Da sind dann aber auch schon ein paar raus. Ich also auf den befahrbaren Straßen an den Fängern vorbei, die vom Regen Schutz gesucht haben. Nicht mal 10 Minuten Fahrt, dann bin ich da. Bieg mit meinem Transporter auf den Parkplatz, auf dem noch ein paar Autos und eine Honda-Geländemaschine stehen. Die Besitzer haben es dann wohl nicht geschafft, denke ich mir. Und danach denke ich mir, hoffentlich warten die nicht drinnen auf mich. Ich parke das Auto mit dem Heck vorm Eingang. Kurze Wege, falls ich schnell los muss. Motor aus und erstmal umsehen. Keine Fänger unter dem Port mit dem Einkaufswagen, sehr gut. Noch besser, die elektrische Schiebetür steht auf. Ich muss also keine Scheiben einschlagen und Fänger auf mich aufmerksam machen. Obwohl, meinen Transporter haben die bestimmt sowieso gehört. Ein letzter Blick, Die Luft ist rein. Tür auf und raus. An der Fassade hängen noch die großen Plakate mit den Angeboten der Woche. Mini-Rispentomaten, 400 Gramm Schale, 1 Euro. Tiefkühlpizza oder Flammkuchen, 1,79. 300 Gramm Tafel Schokolade, 1,99. Boah, mein Magen knurrt. Vollkommen bescheuert, dass ich gerade in dem Moment Hunger kriege. Boah, jetzt gibt's echt Wichtigeres zu tun. Ich schließe die Fahrertür und gehe zum Einkaufswagenport. Ich habe doch tatsächlich an ein Eurostück gedacht. Ich löse den Wagen von den anderen, ziehe ihn raus. Ratter, ratter, so wie früher, nur viel vorsichtiger natürlich. Durch die offene Eingangstür. Ich mache Halt und horche in alle Richtungen. Okay, nix, kein Ton. Nur das Summen von Fliegen. Keine Bewegung im Augenwinkel. Ich war hier oft genug. Ich weiß genau, wo die Konservendosen sind. Leider ganz hinten. Ich einmal komplett durch den Markt. Aber es hilft ja nichts. Das Obst und Gemüse ganz vorne gehört den Fliegen und den Maden. Bah, ekelhaft. Die Tiefkühlschränke dahinter sind ausgefallen und voll mit grünem Schimmel. Alter, das stinkt. Und zum Glück sind die Gänge einigermaßen groß. Ich ziehe mir so den Pulli über die Nase. Es stinkt bestialisch. Mein Einkaufswagen quietscht und klappert. Aber ich brauche ihn ja, weil ich kann nicht 20 Mal hin und her laufen. Und was war das? Ich bleib stehen, spitz meine Ohren. Aber das Einzige, was mein Hörsinn wahrnimmt, ist der Regen draußen, der auf den Parkplatz plattert. Und die Fliegen hier drin. Okay, ich schieb den Wagen weiter. Boah, dieses metallische Rattern vom Wagen, ne? Früher mit Ladenmusik, Kassenpiepen und den ganzen anderen Menschen ist einem das gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt höre ich nichts anderes. Boah, es ist so laut. Jeder Fänger hier drin wird mich hören. Und ich aber keinen von denen. Ich ziehe die Brechstange aus meinem Fluchtrucksack, schieb den Wagen mit einer Hand weiter. An den Getränken vorbei, an den Drogeriesachen vorbei, an den Nudeln und Soßen vorbei. Ich sehe mich immer wieder um. Ey, warum ist hier drin kein verdammter Fänger? Die Tür steht auf. Es regnet. Was zur Hölle ist hier los? Und dann, plötzlich, als ich ganz hinten angekommen bin, da wo ich hin will, in der Konservenabteilung, da sehe ich ihn. Ein Schuh, der hinterm Regal rausragt. Aber die Spitze ist falsch rum und die Hacke ist oben. Und gerade als ich mich frage, warum, höre ich ein Geräusch. Direkt hinter mir. Ich fahre rum, die Brechstange so fest gepackt, dass es wehtut, bereit zum Schlag. Und dann kippt mir die Kinnlade runter. Ich sehe den Auslass einer Nagelpistole, die direkt auf meinen Kopf gerichtet ist. Gehalten von einer Hand, die in einem Motorradhandschuh steckt. Und die gehört zu einem Menschen. Einem echten Menschen, keinem Fänger, einem Menschen in Motorradkluft, einem schwarzen Einteiler aus Rindsleder mit eingearbeiteten Protektoren. Auf dem Kopf ein Enduro-Helm, schwarz mit rot verspiegeltem Visier, in dem ich mich sehe. Dumm, glotzend, starr wie Fängerstruck, nur ohne Fänger. Und dann höre ich mich stottern. Ich bin keiner von denen. Und der Helm antwortet mir. Es ist die erste menschliche Stimme, die ich seit einem Monat höre. Ich weiß nicht, warum ich gedacht habe, dass sie männlich sein muss. Der Einteiler ist jedenfalls eindeutig weiblich. Und die Stimme ist es auch. Sie sagt, was hast du hier zu suchen? Und um der Frage Nachdruck zu verleihen, zuckt die Nagelpistole einmal kurz nach oben. Es ist eine mit Akku, das beste Modell am Markt. Und mir fällt meine Mutter ein, die mir als Kind gesagt hat, ziel niemals mit so einer auf Menschen. Der Helm reißt mich aus meinen Gedanken. Also? Nur was zu essen, stotter ich. Konserven. Ich zeig mit der Brechstange auf die Regale hinter mir. Und jetzt sehe ich's erst. Sie sind leer. Im Lager sind noch welche, sagt die Stimme hinterm roten Visier. Die Nagelpistole zuckt nach rechts, um mir die Richtung anzuzeigen. Und dann sagt die Stimme noch, du kannst 10 mitnehmen. Eine mehr und ich finde dich und mach dich fertig. Das hier ist mein Markt. Such dir einen anderen. Ich nicke wie bescheuert und danach fällt mir auf, dass die Frau in der linken Hand eine Gewürzdose hält, auf der Muskatnuss gemahlen steht. Die Nagelpistole senkt sich und die Frau geht Richtung Ausgang. Ich rufe ihr hinterher. Warte! Was ist mit den Fängern? Den Zombies? Den Untoten? Die Frau dreht sich um, hebt die Nagelpistole und drückt den Abzug. Ich zuck zusammen. Der Nagel fliegt wie eine Patrone knapp an mir vorbei und schlägt in den Fuß ein, der hinter dem Regal rausschaut. Nichts. Keine Regung. Das Letzte, was der Helm sagt, ist: Hier gibt's nur Tote. Dann verschwindet er, setzt sich mit dem Rest der Frau, die an ihm dranhängt, auf die Honda-Geländemaschine, die auf dem Parkplatz abgestellt ist, und fährt durch den Regen davon. Und ich? Ich finde das Lager. Ich finde die Konserven und ich nehme genau 10 davon mit. Denn was ich auch finde, sind 12 tote Fänger, in deren Köpfen 64 mm lange Nägel stecken. Sauber reingeschossen. 10 Dosen wandern in den Einkaufswagen, in meinen Transporter, ins Boot und in mein Vorratslager in der Villa. Keine Vitamintabletten, kein Trockenobst, kein Reis, keine Nudeln. Ich werde mir das alles besorgen. Aber woanders. Denn das hier ist Hondas Markt. Ich habe beschlossen, sie so zu nennen. Honda. Eine abgezockte Apokalypsen-Amazone mit Geländemaschine, verspiegeltem Visier und Akku-Nagelpistole, die als Ein-Frau-Armee einem ganzen Dutzend Fänger die Gehirne wegschießt und nur zum Supermarkt fährt, um sich eine kleine Streudose gemahlene Muskatnuss zu holen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich heute durch den Wind bin. Weil ich endlich weiß, dass ich in der verdammten Stadt nicht alleine bin. Weil da draußen noch jemand ist. Noch eine andere Frau, die nicht aufgibt. Eine Frau, die den Fängern die Stirn bietet. Und wenn Honda da ist, dann sind da vielleicht auch noch andere. Und vielleicht ist da auch irgendwo noch Tom. In einem Land voller untoter Fänger gibt es plötzlich was, das so lebendig ist wie nie. Und das ist Hoffnung. Hoffnung, dass wir das hier vielleicht überleben. Hoffnung, dass wir das nicht alleine durchstehen müssen. Dass wir uns zusammentun, um was aufzubauen. Dass wir ein sicheres Zuhause nennen können. Vielleicht nicht nur eine Villa auf einer Flussinsel, vielleicht ja mehr. Vielleicht ein ganzes Stadtviertel oder sogar eine ganze Stadt. Ach, vielleicht drehe ich auch gerade total durch, aber überlegt doch mal. Stellt's euch mal für eine Sekunde vor. Honda, Tom, ihr, ich und ein Haufen anderer Überlebender. Häuser, Beete, Felder und drumherum eine selbstgebaute Stadtmauer. Und am Tor hängt so ein Schild mit einem Bild von einem Fänger und den Worten: Ich muss draußen bleiben. Stellt's euch einfach vor und dann sagt mir ehrlich ins Gesicht, ob es sich nicht lohnt, es wenigstens zu probieren.
Das war Folge 5 von DIY Survival Überleben mit Liv, dem Podcast-Hybrid aus Zombie-Fiktion und Do-It-Yourself-Wissen. Buch und Regie Edgar Linscheid. Gesprochen von Name Alai. Produziert von Any Ever. Mit freundlicher Unterstützung von Works, der starke DIY-Partner an deiner Seite. Works PowerShare. Genau die Power, die du brauchst. Neue Folgen gibt's jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter.